Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Vom 20. März 2026, Metal Hammer Podcast Episode 127 mit Chefredakteur Sebastian Kessler.
So wie Katrin Riedl aus der Metal Hammer Redaktion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallöchen zusammen.
Wir haben wieder die Metal News der Woche für euch, das spannendste Album dieser Tage und schon wieder ein Gesprächsgast hier im Studio. Wir hauen es wöchentlich raus einfach.
Yes, und zwar, kannst du gleich selbst ankündigen eigentlich?
Gary Holt von den mächtigen Exodus im Gespräch mit unserem Matthias Wettmann. Vergesst nicht, Sterne da zu lassen, den Podcast zu kommentieren und zu liken und zu abonnieren und
macht es alles.
Ja, und sagt auch allen, wie viel Spaß ihr habt, damit noch mehr Leute Spaß hier
haben. Falls ihr überhaupt Spaß habt, das ist ja dahingestellt.
Solltet ihr keinen Spaß haben, lasst keine Sterne da.
Aber kommentiert trotzdem
und schreibt uns, warum ihr keinen Spaß habt, weil wir wollen, dass alle Spaß haben.
Yes.
In diesem Sinne viel Spaß mit allem, was jetzt kommt.
Dafür sind wir da.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, beschissens denkbare Übergang, weil das ist jetzt überhaupt nicht spaßig natürlich,
nee, was als erstes kommt. Aber was ist denn passiert?
Ja, ihr wisst es natürlich alle, Motorhead-Gitarrist Phil Anthony Campbell, Phil Campbell ist verstorben. Und zwar genau vor einer Woche da wurden alle Klischees erfüllt, Freitag, dem 13.03.2026. Seine Familie hat das in den sozialen Medien bekannt gegeben, genau genommen die Instagram-Seite seiner Band und die Band, die er mit seinen Söhnen hat, nämlich Phil Campbell and the Bastard Sons. Phil Campbell wurde nur 64 Jahre alt, hatte erst kürzlich einige Konzerte im Frühling aus gesundheitlichen Gründen verschieben müssen. Später im Jahr wollte er nach Europa und nach Deutschland kommen. Er hat aber wohl einen schweren Eingriff, eine schwere Operation nicht überlebt. Im Statement seiner Familie heißt es: Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod unseres geliebten Vaters Phil Anthony Campbell verkünden, der vergangene Nacht friedlich verstorben ist, nach einem langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation, nach einer komplexen großen Operation. Phil war ein hingebungsvoller Ehemann, ein wundervoller Vater sowie ein stolzer und liebender Großvater, den man liebevoll Bampi nannte.
Oh.
Das ist sehr süß. Er wurde von allen, die ihn kannten, geliebt und wird schmerzlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und seine Erinnerungen, die er mit so vielen erschaffen hat, werden für immer weiterleben. Wir bitten freundlich darum, die Privatsphäre unserer Familie während dieser unglaublich schwierigen Zeit zu respektieren. Neben der Familie haben sich auch zahlreiche Mitmusiker, Fans natürlich auch, Szeneangehörige, einfach alle dazu geäußert, teilweise unter dem Post in Kommentaren, teilweise in eigenen Postings, teilweise kurz, teilweise auch sehr ausführlich. Darunter waren Musiker von Testament, von Sepultura, Joe Satriani, Glenn Hughes, Stefan Weidner von den Bösen Onkels, Christina Scabbia von Lacuna Coil, Sigurd Wongrafen von Satyricon und natürlich auch sein langjähriger Wegbegleiter Mickey D., jetzt der letzte Überlebende der letzten Motorhead-Besetzung, wie bekannt. Er trommelt derzeit bei den Scorpions und er lässt wissen: Ich bin erschüttert über den plötzlichen Tod meines Bruders und lieben Freundes Phil Campbell. Er war der lustigste Mensch, den ich kannte und der beste Rock-Gitarrist, mit dem ich je gespielt habe. Sein Gespür für Rockmusik war außergewöhnlich. Wir haben 12 Studioalben zusammengeschrieben und er hat mich immer wieder mit seinem unglaublichen Talent überrascht. Am meisten werde ich die Zeit mit diesem wundervollen Kerl vermissen. Grüß Lemmy, Würzel, Filthy und Eddie von mir. Ich bin sicher, ihr werdet wieder eine verrückte Truppe sein.
Oh, zu Herzen gehend.
Das und ist zu Herzen gehend, ja.
Bisschen gemein auch Rudolf Schenker gegenüber, aber das nur am Rande, um hier auch noch was Lustiges zu sagen. Ja, ein schlimmer Verlust.
Anderes Kaliber.
Ja, ein schlimmer Verlust für die Szene natürlich. 64 ist ja auch überhaupt kein Alter, um zu sterben.
Mm-mm.
Das Ganze führt einem einfach auch mal wieder vor Augen, dass man all die Bands und Künstler einfach stets wertschätzen muss. Also jeder Auftritt kann ja ihr letzter sein, jedes Album ihr letztes. Man will es immer nicht so wahrhaben, auch so im, die kommen schon wieder und so, aber so ist es halt. Da muss man eigentlich auch wirklich, ohne was verschreien zu wollen, auch noch mal darauf hinweisen, wir haben einfach noch die Chance, Bands wie Judas Priest oder Iron Maiden live zu erleben. Ich sag mal, lieber jetzt als später. Wer weiß, ob es einen später geben wird. So Living in the Golden Years mäßig, ne? Also man muss sich echt glücklich schätzen, all diese Legenden live erlebt zu haben und immer noch zu erleben.
Und gerade im Alter von 64 rechnet man jetzt echt nicht fest damit. Es ist nicht bekannt, soweit ich weiß, was er für eine Krankheit hatte, was für eine Operation das war.
Ja, ich erinnere mich noch sehr gerne daran, wie wir Phil Campbell and the Bastardsons einmal auf dem Rockharz Festival nach Amon Amarth gesehen und super abgefeiert haben. Das war richtig, richtig stark. Das war natürlich auch so eine schöne Nachtschicht.
Ja, das war der Nach-Headliner-Slot. Ich weiß es auch noch. Wir waren bei Amon sehr ausgepowert und haben eigentlich gesagt, okay, das ist das, Phil Campbell spielt Motorhead-Set, das ist ganz witzig, lass drei Songs gucken und dann zum Auto und fahren.
Und es war gefeiert aber dann
so geil.
Haben alle.
Es war so geil, wir waren bis zum Ende des Konzertes da, weil es so stark war.
Besser ist das.
Später mit dem Set auch nochmal auf dem Metal Hammer Paradise gespielt, hat überhaupt viel Motorhead gespielt und gecovert in den letzten Jahren, aber eben auch eigene Alben veröffentlicht, eigene Songs auch gespielt. Die schönsten Konzerte waren eigentlich immer die, wo er beides machen konnte.
Ja, ein bisschen unglücklich ist jetzt übrigens auch, dass Schlagzeuger Mickey D. ab Mai mit einem eigenen Motorhead-Programm in Europa unterwegs ist. In Deutschland spielt er offenbar exklusiv beim Rock Hard Festival. Mhm. Kann man natürlich schön mit einem Tribute an Phil verbinden, aber vorgestellt hat er sich das bestimmt auch anders.
Wahrscheinlich.
Er sagt, er ist jetzt einfach der letzte Überlebende der letzten Motorhead-Besetzung. Nicht schön.
Nee, das hat jetzt nochmal eine andere traurige Note, aber er wird wissen, die Trauer in Feierlaune und die Feier der Legacy umwandeln zu können.
Das bestimmt. Kann man in der Szene gut. Weiter geht's mit einer schöneren Neuigkeit. Metallica-Sänger James Hetfield hat seiner Freundin Adriana Gillett einen Heiratsantrag gemacht, und zwar bei einem Tauchgang unter Wasser.
Wo sie nicht Nein sagen kann, gemein.
Naja, man kann schon Daumen hoch oder runter machen unter Wasser.
Also, hat sie dann auch? Auf einmal hat sie keine Sauerstoffflasche mehr, wie hieß das mal?
Nein, nee, so war das nicht. Quatsch. Das künftige Ehepaar hat ein entsprechendes Foto in den sozialen Medien gepostet und wurde dann natürlich auch von einer Welle der Euphorie und zahlreichen Glückwünschen überschwemmt. Die frisch gebackene Braut, die übrigens wie auch Hetfield schon mal verheiratet war, äußerte sich wie folgt: Die beste Geburtstagsüberraschung, schwimmen mit Walhaien am Freitag, dem 13., da ist er wieder, mit dem einzigartigsten, schönsten und romantischsten Heiratsantrag, den sich jemand mit Sternzeichen Fisch nur wünschen kann. In einem Meer voller Fische haben wir uns gegenseitig gefangen. Danke Gott, dass du uns zusammengeführt hast. Ja, da gratulieren wir doch ganz herzlich und freuen uns für James Hetfield, der es ja mit seinen Problemen auch nicht immer leicht hat und das jetzt mit jemand Neuem teilen kann.
Ja, das ist voll süß. Schön, dass ein Tag, der so eine bittere Nachricht wie den Tod von Phil Campbell hervorbringt, gleichzeitig auch so schöne Dinge hervorbringen kann.
In der Tat. Und dann noch eine erfreuliche Nachricht, über die ich mich persönlich auch sehr freue. In Flames haben offenbar ihr neues Studioalbum fertiggestellt. Hinweise darauf streuten in den letzten Wochen sowohl Gitarrist Björn Gelott als auch Sänger Anders Frieden. Aufgenommen wurde der Nachfolger des 2023 auf den Markt gebrachten Forgone offenbar in Los Angeles, wohin es die Schweden ja auch schon öfter verschlagen hat. Der letzte Post von Anders besagte: Lachen, Frustrationen, geniale Ideen, fabelhafte Entscheidungen, Freundschaften, fantastisches Schlagzeug sowie Bass und Gitarre, garniert mit ein bisschen Gesang. Es ist geschafft, in Flames 15, wir kommen. Die Zahl bezieht sich also auf das 15. Album der Göteborger. Im Sommer geht's für In Flames aber erstmal auf Tournee. Unter anderem spielen sie da beim Wacken Open Air, beim Full Rewind, beim Summer Breeze und dem Reload. Dazwischen gibt's auch noch ein paar Einzelshows.
Ja, vielleicht gibt es vorher schon eine Single und auch schon einen ersten Eindruck live. Das wäre ja sehr stark.
Sehr gerne. Also ich kann ja mit fast jedem In Flames Album was anfangen. Mochte auch Forgone recht gern und freue mich
war super,
entsprechend
ja.
auf das neue Werk.
Ja, krass, das 15. schon. Das ist abgefahren. Ja. Das hätte ich jetzt aus dem Kopf nicht rezitieren können. Aber klar, es kam natürlich regelmäßig was. Und
man ist ja schon ein paar Tage unterwegs.
Durchaus, ne? Durchaus. Ich könnte auch kein schlechtes nennen.
Siren Charms vielleicht? Nein, das auch nicht.
Ja, das ist anders.
Ausgerechnet das Berlin-Album, ne? Da waren wir damals noch in den Hansa-Studios zu Gast und haben da die Band getroffen, die da auch rumgewerkelt hat. Aber ja, es ist anders.
Ja,
so wie jedes ein bisschen anders ist. Und auch jedes ein bisschen eigen. Und ja, viele Leute mögen die Entwicklung nicht. Aber hey, ich mag sie.
Ja, und gerade in den letzten Jahren gab es irgendwie auch so viele Back-to-the-Roots-Momente auf den Alben. Ich glaube, da ist schon wieder für jeden was dabei.
Ja, und live auch immer eine Macht natürlich.
Ja,
ne?
Total.
Also war zuletzt sehr, sehr stark live und bin gespannt, was die auf den großen Festivals abfackeln.
Absolut. Apropos Festivals, wollt ihr mit uns hin? Wir hätten da vielleicht was für euch. Wir suchen wie regelmäßig, wie alle drei Monate, einen Praktikanten, eine Praktikantin für unsere Redaktion.
Eine praktizierende Person, sagt man das so?
Wir besetzen die Praktikumsstelle. Und zwar jetzt ausgerechnet im Sommerpraktikum. Und wo sind wir im Sommer? Auf vielen Festivals. Ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei auf dem Rockharz, auf dem Summer Breeze, auf dem Wacken Open Air. Das sind eigentlich unsere festen Termine, wo wir auch unsere Praktikantinnen und Praktikantinnen immer gerne mitnehmen. Dazwischen fällt natürlich auch die normale Redaktionsarbeit für euch an. Das heißt, Texte schreiben, Texte redigieren, Termine wahrnehmen, Absprachen einhalten. Auch mal ins Archiv gehen und gucken, hier such doch mal alle Ausgaben, in denen Amon Amarth vorkamen und scannen mir die ein und schreib die Texte ab. Ich brauche das bis in 3 Stunden.
Das war gelogen. Auch Kaffee kochen ist nicht mehr nötig. Wir
Im Augenblick schon, die Kaffeemaschine ist leider gerade von daher.
Ja, stimmt.
Naja.
Bis dahin haben wir wieder eine.
Wir wollen nicht zu viel versprechen. Aber nein, ernsthaft, wir suchen gerade wieder jemanden, der diese Praktikumsstelle ausfüllt ab ungefähr Juni, Juli. Wir sind da ein bisschen flexibel. Wichtig ist, sehr gute Repertoirekenntnisse. Also ihr müsst Ahnung von Metal haben. Klar, ihr müsst nicht jedes Album von jeder Band auswendig können. Das kommt erst im Laufe der Jahre. Aber persönliche Leidenschaft ist super wichtig. Sehr gute Deutschkenntnisse. Bitte lernt die Komma- und Rechtschreibregeln. Das und das und dies und jenes. Englischkenntnisse, weil ihr werdet mit internationalen Künstlern bestenfalls auch sprechen für Interviews. Abitur oder vergleichbare Ausbildung schadenlich, sind aber kein Muss. Habt Bock auf die Festivalsaison, bringt einen Führerschein mit, weil jeder darf mal fahren.
Der Kessler. Der Kessler will nicht die besoffene Meute die ganze Zeit selbst nach Hause
fahren. Nee, es muss immer jemand anderes ran.
Ja, außerdem sind mittlerweile alle sehr handsam und die meisten trinken eigentlich gar nicht mehr.
Teils, teils.
Ihr müsst nicht trinken.
Mal sehen, was der Sommer bringt.
Ihr könnt aber trinken.
An dem Computer habt ihr bestimmt schon mal gesessen, habt schon mal Word, Excel und vielleicht PowerPoint geöffnet gehabt.
Haben Sie denn versucht, den Computer auszuschalten und wieder einzuschalten?
Wenn ihr schon Schreiberfahrung mitbringt, sei es in einem eigenen Blog, in einem Fanzine oder ihr einfach für euch geschrieben habt, schadet das auch nicht. Schickt uns das gerne als Referenz. Ihr findet alle Details, bevor ich das jetzt runterbete, auf metal-hammer.de/jobs. Wir suchen einen Praktikanten, eine Praktikantin für die Zeit des Festivalsommers. Alle Anforderungen und was sich da erwartet, ist da nochmal niedergeschrieben. Und dann freuen wir uns auf eure Bewerbung und wir gucken mal, wohin das läuft.
Yes, ran da. Und wenn wir eh schon bei Live und im Pit sind, ballern wir gleich Folgendes hinterher.
Cordin im Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Ja, und da sind wir gerade in einer relativ konzertreichen Zeit, nachdem es ja etwas behäbig losging. Wir waren letzte Woche zum Beispiel bei den Konzerten von Avatar und Heaven Shall Burn, beide in der Columbia-Halle an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Ja, man kann mittlerweile dort übernachten. Nein, nicht wirklich. Es war...
Außer im Desertfest, da kann man da übernachten.
Stimmt, es war sehr schön. Willst du was zu Avatar erzählen?
Gerne. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen in der Halle daneben, nämlich im Columbia Theater vor nicht ganz 15 Jahren, doch wahrscheinlich vor 15 Jahren tatsächlich. In nicht ausverkaufte Columbia Theater als Vorband damals, ich glaube von Warrior Soul, völlig unpassend, hat damals keinen interessiert außer mir. Toll, dass sie jetzt so gewachsen sind und in der großen Columbia Halle spielen, auch wenn sie nicht ausverkauft war, auch wenn nur die untere geöffnet war. Trotzdem knapp 2000 Leute waren da und die Show ist super gewachsen. Es war so eine zirkusartig und ich finde, sie haben diesen Sweet Spot erwischt zwischen große Show und viele Elemente und Dinge, die gelernt passieren, aber trotzdem wirkt das alles natürlich, hat seinen Fluss und hat so einen spontanen Rock'n'Roll-Charme. Und war auf jeden Fall auch immer überraschend. Witzig war zum Beispiel, dass dieses Stagehand irgendwie kam mit so einem Hi-Hat auf dem Kopf und dann als Schlagzeugersatz auch noch da stand. Der große Thron wurde reingefahren, die Hits wurden gespielt und natürlich der Sänger Ekelöf war der Nachname.
Nein, Johannes Eckerström.
Eckerström.
Ekelöf ist bei Andere Schwede, bei Soen.
Ah, richtig. Okay, Johannes
Eckerström.
Eckerström. Vielleicht merke ich es mir irgendwann mal.
Der eigentlich ja, dessen Wurzeln ja, also dessen Mutter aus Gelsenkirchen stammt.
Genau, darum
deswegen
auch
kann er so gut Deutsch sprechen auf der Bühne.
Deutschsprachig durchs Programm geführt und er hat einfach eine super Bühnenpersona aufgebaut.
Ja, also der ist
so der wahnsinnige, aber nette Clown.
Ja, der ist super sympathisch, man hat ihm alles abgenommen, der hat auch witzige Ansagen gemacht, manchmal ein bisschen, ja, schon ein bisschen drüber, aber richtig sympathisch und ich bin auch der Meinung, dass die Band jahrelang eine eine große Show schon machen wollte und irgendwie versucht hat, das in diese kleineren Locations reinzupressen. Und jetzt haben sie endlich die Bühne, die ihre Show verdient. Jetzt müssen sie den Thron nicht mehr auf eine eigentlich zu kleine Bühne schleppen und quetschen.
Ja, also war stark. Toll, dass das in den letzten 15 Jahren so für sie bergauf ging und hoffentlich auch weiter.
Ja, und im Vorprogramm Alien Weaponry haben mir auch sehr gut gefallen. Maori Metal aus Neuseeland, super, auch sehr eigenwillig und charakteristisch natürlich. Heaven Shall Burn am Tag danach, das war so ein bisschen die Death-Metal-Festspiele. Also da haben gespielt Frozen Soul mit ein bisschen oldschooligerem Vibe. Dann haben gespielt Black Dahlia Murder, Melodeath. Dann haben gespielt The Halo Effect, über Melodeath natürlich, die melodischsten des Abends. Und Heaven Shall Burn, eine absolute Machtdemonstration mal wieder.
Übermacht.
Die Columbia-Halle hat sich quasi, ja, man konnte nicht stehen. Es war alles im Pit, ob man wollte oder nicht. Man wurde mitgerissen. Man war sofort verschwitzt, weil das Feuer auch super intensiv war. Es war der Wahnsinn. Hammer.
Ja, es roch nach Schweiß stundenlang, es drehte sich alles, die Leute gingen tierisch ab. Berlin hat ja den Ruf vor allem, sich bitten zu lassen.
Ja.
Und das Publikum steht erstmal ein bisschen da und guckt und im Lauf der Show nimmt es dann so langsam Fahrt auf.
Überhaupt
nicht. Bei Heaven Shall Burn war das einfach sofort eine Explosion.
Ich empfinde das auch nie so, ehrlich gesagt.
Also, ja, manchmal.
Ja, bei manchen Bands, die es halt nicht so bringen. Aber also ich sag mal, wenn die Band es bringt, dann bringt es das Publikum auch. Das ist halt ein Geben und Nehmen so ein bisschen.
Immer öfter beweist Berlin auf jeden Fall in den letzten Monaten auch das Gegenteil.
Und dann warst du noch bei einem weiteren Konzert.
Genau, und zwar gestern im Lido, eine ganze Nummer kleiner also, und eine ganze Nummer melodischer, ein Power-Metal-Abend. Headliner Angus McSix, davor Bloodbound, davor Brainstorm als Öffner. Und Berlin hat wieder bewiesen, dass der Ruf und das Vorurteil nicht immer stimmen. Selbst bei Brainstorm war die Stimmung von vornherein spitze, lag auch daran, dass Andy B. Frank echt ein mega Entertainer ist. Manchmal waren die Ansagen vielleicht ein bisschen sehr Autoscooter, Jahrmarkt, in your face, aber dann wieder, das hat funktioniert, das hat Laune gemacht. Sein Erzfeind war die sogenannte Sitzecke am Rande. Die wollte einfach nicht hören, als er gesagt hat, steht mal auf, dann ist er halt von der Bühne und hat sie runtergezogen.
Geil. Sehr süß.
Das war auf jeden Fall ein starker Opener und schön. Alle Bands haben echt lang gespielt. Schon der Opener Brainstorm 50 Minuten
nämlich. Wow.
Auch darum ging es wahrscheinlich super früh los. Um 18.30 Uhr war das schon Anstoß. So, da sitzen die ersten noch in der Arbeit. Trotzdem war schon okay, was los, passte schon. Bloodbound hatten so ein bisschen Soundprobleme, gerade in der ersten Hälfte. Zweite war dann deutlich besser. Da drückten die Gitarren mehr, da war alles mehr ausgesteuert. Aber das ist die Gefahr, die sie sich ausgesetzt haben, weil das war tatsächlich alles live. Sie hatten den Keyboarder mit auf der Bühne, sie haben die Chöre selber gemacht. Das hat man tatsächlich auch gehört, dass das alles live war. Da läuft man halt auch mal die Gefahr, dass das dann nicht alles so on point ist wie auf Platte. Aber ja, diese Mischung aus Sabaton und Aelstorm und Stratovarius und was da noch alles mit drin ist, das machte live auch ganz gut Laune. Und bei Angus McSix wurde da natürlich wild durchgehüpft von vorne bis hinten. Ich glaube, vor uns stand der Typ, der am meisten Spaß des ganzen Konzertes hatte. Der hüpfte einfach nur auf und ab.
Geil.
75 Minuten lang.
Das war nicht schlecht. Also Workout vor dem Herrn hier. Und wie ist das? Die haben gerade auch Dinosaurier auf der Bühne und schwenken die Fans irgendwie auch so Schwerter? Oder wie?
Überraschend wenig. Tatsächlich war, ich habe einen Verkleideten gesehen, der hatte so einen Angus McSix Umhang.
Wow, okay.
Und ein Schwert dabei. Nee, selber mitgebracht.
Wow, okay.
So, also es sah schon sehr handgemacht aus, aber umso cooler. Und dann noch eine Person mit Pokémon-Mütze. Das waren aber die einzig beiden Verkleideten, die ich gesehen habe, überraschenderweise. Aber die Band natürlich in voller Montur. Nicht Angus, sondern jetzt Adam McSix in großer Goldglänzrüstung. Dann
steige ich echt immer noch nicht so ganz durch. Aber die Lore könnt ihr euch im aktuellen Heft durchlesen.
Ja, richtig. Die Zwergin war dabei, der Ork war dabei und natürlich Sebulon als Erzfeind, der auch ordentlich ausgebuht wurde, aber auch gefeiert, wenn ein Gitarrensolo besonders on point war. Und ich muss sagen, als jemand, der das aktuelle Angus McSix Album jetzt nicht so sehr feiert, das erste mochte ich sehr gern, das zweite jetzt ist mir ein bisschen zu flach und ein bisschen zu sehr auf Happy Happy Party Metal getrimmt.
War es davor was anderes?
Ja, also davor war schon noch mehr Metal. So das zweite ist jetzt schon ein bisschen mehr Disco. Aber live funktioniert es halt. Von daher, das, was ich dann auf Platte nicht mochte oder mir nicht so viel gab, sie haben das richtig gemacht, weil es ist eine Liveband und live knallt das dann halt. Selbst die Songs, die mir auf Platte zu viel Disco sind, das funktioniert dann entsprechend auf der Bühne. Also als Power-Metal-Fan kann man sich das durchaus geben. Und schön fand ich, dass das Publikum nicht nur recht wenig verkleidet war, sondern auch recht gemischt, sowohl geschlechtlich als auch vom Alter her. Es waren Oldschool-Power-Metal-Fans da, es waren auch viele junge Leute da. Es ist echt eine schöne Mischung und es ist schön zu sehen, dass auch junge Leute wieder für Power-Metal zu begeistern sind.
Ja, das war ja in der Tat in Berlin jahrelang ein Problem. Wobei ich da jetzt auch nochmal abschließend festhalten wollte, also insbesondere nach der Pandemie empfinde ich das wirklich so. Ja, okay, es sind vielleicht teilweise weniger Leute bei Konzerten, weil es einfach unfassbar teuer geworden ist alles. Teilweise, aber ja. Die Leute, die bei den Konzerten sind, haben schon Bock.
Ja, das stimmt.
Und zwar egal, was es für eine Stilrichtung ist. Also das finde ich echt sehr, sehr schön. Ich habe da auch wirklich tolle Szenen auch erlebt. So in Arm Headbangen die Kumpels, das finde ich immer großartig. Oder die Leute, die dann auf einmal anfangen, Standard zu tanzen oder sowas. Das ist alles schon sehr, sehr schön.
Oh, es gibt einen neuen Tanz zu dem Song Dick Down, nämlich gibt es einen Grabetanz. Das könnten Windrows eigentlich auch adaptieren.
Okay, als, ein Grabetanz.
Ein Grabetanz, ja, da wird so, das macht nicht Angus, sondern Adam McSix auch im Video so. Grab.
Ja, das haben sie doch von Kanonenfieber geklaut. Der Maulwurf hier,
Da kommt es vielleicht her, das kann auch sein.
So, und dann machen wir gleich nochmal mit live weiter. Und zwar haben wir da eine Verlosung für euch.
Live to Win, die Verlosung.
Und zwar steigt am 2. April im Berliner Astra das Konzert von Hypocrisy, Abath, Freit und Vomitory, also eine Black Death Tournee der Superlative. Das neue Freit-Album haben wir in einer der letzten Podcast-Episoden besprochen. Von Vomitory steht uns auch ein absolut überzeugendes Album ins Haus. Und naja, Hypocrisy und Abath sind natürlich Koryphäen in ihren jeweiligen Bereichen. So, und der Veranstalter Landstreicher-Konzerte bietet nun einmal zwei Tickets inklusive Meet and Greet mit Hypocrisy vor der Show an.
Oh.
Wer dieses schöne Paket gewinnen möchte, meldet sich bitte mit dem Betreff Hypocrisy unter redaktion@metal-hammer.de. Einsendeschluss ist der kommende Freitag, der 27. März 2026 um 12 Uhr mittags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinn nicht bar auszahlbar und die Anreise geht selbstverständlich auf eigene Rechnung. Der Gewinner bekommt dann bis Freitagabend Bescheid und darf sich auf dieses tolle Konzert freuen. Ich hoffe, wir sehen uns da. Wir wünschen viel Erfolg. Und wenn ihr gewonnen habt, dann sagt gerne Hallo, falls ihr uns seht.
Dann mache ich ja selber mit.
Das geht leider nicht.
Ach, scheiße.
Beteiligte der jeweiligen Firmen sind leider nicht zugelassen. Claimer. Ja, und dann gehen wir mal in die Plattenläden, würde ich sagen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Unser Album der Woche kommt diesmal aus Portugal. Und zwar von der Band Garia. Garia.
Nein. Nicht mit Nea Ira zu verwechseln.
Nein, Garia. Die ist vielleicht noch nicht jedem Podcast-Hörer bekannt, daher ein kurzer Abriss. Die Gruppe wurde 2016 in Porto aus der Taufe gehoben und ist eines dieser, anonym betriebenen Projekte, die aktuell so angesagt sind. Unter den Mitgliedern befindet sich auch eine Gitarristin, die aus den Niederlanden stammt. Grundsätzlich weiß man auch, wer da hinter den schwarzen Gesichtsverhüllungen steckt. Das kann man beispielsweise ganz leicht bei den Metal Archives nachlesen. Dennoch gibt sich die Band mysteriös und mystisch. Seit kurzem agieren die Musiker auch unter Pseudonymen wie Alpha, das ist der Bandboss, außerdem Delta, Ro und 11 wahrscheinlich, X1. Ihr Debüt Unsettling Whispers veröffentlichten Garia im Jahr 2018. Danach folgten mit Limbo, Mirage und Koma weitere Werke, die ihren Klangkosmos immer mehr erweiterten. Bei Lost handelt es sich nun um Garias fünftes Studiowerk und mit dem ursprünglichen Black Metal hat dieses eigentlich nur noch passagenweise etwas gemein.
Was mich total gewundert hat beim ersten Hören einfach, ich habe die Band vor kurzem erst live gesehen, auf der letzten Tour von Cradle of Filth, glaube ich, waren sie Vorband.
Orbit Culture. Cradle of Filth auch, echt?
Waren sie vor Orbit Culture?
Sie waren in jedem Fall vor Orbit Culture.
Ah, dann war es das. Okay, ja, dann war es das. Okay, ich wusste, ich habe sie gesehen irgendwie erst Ende letzten Jahres und habe sie als Black Metal, postigen Black Metal zwar abgespeichert und jetzt, da ist Black Metal drin, aber echt nicht mehr viel. Das Album beginnt mit Luminary, da sind noch kalte Black-Metal-Gitarren, die neben Growls und Groovecore-Gitarren klirren, aber schon der Refrain ist dann ein krasser Bruch. Klargesang, gebremst, geschliffen, im Mittelteil dann sphärisches Geklimper und unverzerrte Gitarren und Flüstern. Gefühl und Unterton sind durchaus Black Metal, aber streng stilistisch ist da nicht mehr viel übrig. Außer manchmal, wie zum Beispiel in Phoenix, das ist rasend, lässt aber Melodie und Dynamik nicht außen vor. Auch hier aber Groove und Rhythmus und Druck und Dringlichkeit klingen eher wie guter melodischer Metalcore. Hellbound und Uncontrolled sind zwei Songs, da sind die Riffs so heftig und dicht. Das ist eigentlich Groove Metal, also so ein bisschen Machine Head, wenn Black Metal Schlagseite hätten. In diese Richtung geht es. Zumindest anfangs, hinten raus wird es gerade bei Hellbound dann doch wieder wilder und hellschwarz zumindest. Ich musste auf dem Album gerade bei diesen beiden Songs auch öfter an die deutschen Postmetaller Oceans denken, für die ich zeitweise ein Faible hatte.
Welche Oceans?
Die einfach Oceans heißen. Eine dieser Oceans-Band, aber die einfach nur Oceans heißen.
Also nicht The Ocean, nicht Oceans at Alaska, nicht...
Nicht Oceans of Slumber und nicht Oceans at My Party Bus und all die anderen Nine Oceans einfach.
Aber auch nicht End Oceans.
Auch das nicht, nein.
Entschuldigung.
In Submerged stehen Keyboard- und Piano-Anschläge vor Post-Black-Raserei. Das erinnert schon an Harakiri for the Sky, Agrypnie und Co. Der Refrain ist dann aber erneut klar, dramatisch, tragisch, melodisch und vor allem groß. Cyclone beginnt besonders zart, zerbrechlicher Gesang, unverzerrte sphärische Gitarren. Ich habe mich dann an Cynic erinnert gefühlt. Fast schade, dass es danach doch wieder den üblichen Weg geht. Und das Finale Stardust ist nochmal ähnlich aufgebaut, schafft es aber doch einen neuen Dreh zu finden, indem es progressive Strukturen verwendet und nochmal überraschende Wendungen mit einbaut.
Ja, ich verstehe schon ein bisschen, warum einige ja so erklärte Fans der Band jetzt dieses neue Album auf einmal so ein bisschen seltsam finden. Vermutlich, weil es eingängiger und halt weniger kantig ausfällt als die vorherigen. Okay, die Entwicklung von Black Metal zu Post irgendwas mit diesen klirrend hellen Gitarren kann jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen. Ja, ich habe jetzt die Band mehrfach live gesehen, unter anderem auch eben auf dem Summer Breeze 2025. Ich muss schon ehrlich sagen, dass mir der Zugang zu Loss nach diesen Erlebnissen doch relativ leicht gefallen ist. Ich hatte Erwartungen, die aber irgendwie auch erfüllt wurden, wenn jetzt auch nicht so hundertprozentig, wie ich gedacht habe. Die Platte klingt über weite Strecken wuchtig, hart, schwungvoll. Ein Paradebeispiel dafür ist in meinen Augen das packende Hellbound. Mhm. Bei aller Härte und Energie beinhaltet Loss aber wirklich viele Details. Also zum Beispiel dieses Flüstern in Luminary, Klavier in Submerged und Phoenix oder auch dieser alternative Gesang zu Beginn von Cyclone. Da hattest du, glaube ich, Cynic als Vergleich angebracht. Mich erinnert das tatsächlich so ein bisschen an Sleep Token, auch wenn der Vergleich so ein bisschen hinkt.
Ja,
dabei.
Auch.
Also wäre Sleep Token wirklich eine Metal-Band, was ja manche behaupten, was aber eigentlich nicht richtig ist, würden sie vielleicht wie Garia auf dieser Platte klingen.
Ja, das stimmt. Das ist wie Sleep Token, wenn sie Metal machen würden.
Ja, also starker Song in jedem Fall, tolle Entwicklung auch. Ziemlich experimentell wird es dagegen in Labyrinth, das ich als so eine Art Übergang mit so Klangteppichen und weiblichem Gesang begreife.
Ja, so Massive Attack-artiger Zwischen.
Ja, fällt schon ein bisschen raus. Wird so ein bisschen weird auch, mündet aber dann ganz schön in Nomad, eins der stärksten Stücke dieser Scheibe für mich. Auch das große Finale Stardust ist hervorhebenswert. Also so ein 8-Minüter mit ja ziemlich unterschiedlichen Teilen und einer auch spannenden Entwicklung, die dann im Verlauf auch doch wieder schöne Black-Metal-Phasen beinhaltet. Generell gefällt mir diese Dichte und Fülle, mit der die Portugiesen Loss ausstatten. Dieses Album klingt irgendwie groß, teilweise fast schon wie so ein musikalischer Triumphzug, eben wie eine Band, die künstlerisch ja aus dem Vollen schöpft, es dabei aber versteht, ihre überbordende Kreativität in geregeltere Bahnen zu lenken. Finde ich stark, also wirklich stark, auch wenn es am Ende tatsächlich nicht mehr viel mit Black Metal zu tun hat. Das ist für mich persönlich, per se, aber auch nichts Schlechtes, muss ich zugeben.
Ja, Post-Black ist gerade mir auf Platte oft zu monoton, aber Garia schaffen es, so viel zu variieren und sich so weit zu öffnen und vom Black Metal zu lösen, dass Platz für richtig viel Abwechslung und Zugänglichkeit da ist und auch für ein Auf und Ab der Emotionen. Und wirklich auch viele Songs rausstechen und für sich stehen. Interessant ist ja, es deckt sich im Soundcheck auch oder wird im Soundcheck auch offensichtlich, weil viele der Kollegen, die mit Post-Black und Black-Metal nicht so viel anfangen können, hochgepunktet haben, während einige Black-Metal-Fans unter den Juroren eher niedrigere oder niedrigere Punkte als die Nicht-Black-Metaller gegeben haben zum Teil. Das fand ich super interessant und ich glaube, das sagt viel über das Album aus.
Ich denke auch, dass viele Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Black Metal stehen, damit dann durchaus doch was anfangen können. Ja, und dann kommen wir auch schon zu einer weiteren Veröffentlichung des heutigen Tages.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Und da wird es weniger experimentell, sondern gibt klassisch auf die Mütze von Exodus mit ihrem neuen Album Goliath. Wir feiern das in der aktuellen Metal Hammer Ausgabe als Teil der Titelgeschichte, wo wir einerseits 40 Jahre Master of Puppets feiern, aber auch gemeinsam mit Exodus-Schlagzeuger und Metallica-Wegbegleiter Tom Hunting in die Bay Area-Ursuppe eintauchen und natürlich auch das neue Exodus-Album Goliath in der Tiefe behandeln. Kollege Matthias Weckmann hat dazu mit Gitarrist Gary Holt gesprochen und hier hören wir jetzt in das Interview rein. Es geht unter anderem um die Zusammenarbeit innerhalb der Band. Es geht darum, wie die Rückkehr von Sänger Rob Dukes das Album geprägt hat, wie die Band nach 40 Jahren vermeidet, sich zu wiederholen und um die Gastbeiträge von Peter Tedgren und besonders spannend der Violinistin Katie Jacoby, die die Band schon auf Tournee begleitet hat. Wir steigen also direkt ein in das Interview von Matthias mit Gary Holt und der Frage, ob Gary Holt die aktuelle Phase der Band für eine kreative Hochphase von Exodus hält.
Would you describe the current phase as a creative high phase in Exodus then?
Yeah, but I mean, I think we've always been, you know, from Tempo of the Dam onward, I'm our own biggest fan. You know, we write music for ourselves. Well, I mean, you write music for yourself. If you write music thinking what the audience wants, you've lost. Yeah. You're no different than Britney Spears. Like, all right, you know, we need to give them a song like this. We write what makes us happy. And if you're lucky, the audience likes it too. And every album we've done, I love it. I mean, I put our stretcher albums, Tempo, Shovel, Exhibit A, B, Blood In, Persona, and this album against anybody's in history. I don't give a fuck. Every one of them is sick. You know, but I mean, I think the collaborative nature of this album shows in the diversity.
That's most about the next question. How conscious was the decision to make this album more collaborative than previous records?
You know, I think, Lee was really motivated, and I'm not going to tell him no. And it made, you know, I still wrote 12 songs and recorded 12 songs. But, you know, his contributions made it easy, and Rob's a good lyricist. Lee wrote some lyrics. Tom Honing wrote lyrics. Everybody contributed. Jack's not a songwriter, but he's the first guy I go to for opinions. Mm-hmm. You know, he's like the guy I ask, what do you think about this or that? And so, you know, in his own way, he's contributing as well. And, you know, I'm 61 years old, you know, like the days of like having to be in control of everything are over. And that was never the case. I just wrote the songs we needed.
Yeah.
I wrote the lyrics we needed and Lee contributed. And, you know, the only thing I ever cared about was making sure the quality was awesome.
Mm-hmm. Did having Rob back in the room influence how riffs were written or arranged?
Not really, I guess, because, you know, I write the same, you know, like every album I'm going to write the riffs that are popping into my head, regardless of who's singing them.
Okay.
Where Rob really did influence the album in a huge way is he showed up and showed us that there's so much more to him as a vocalist.
Absolutely.
You know, there's a lot of layers to his performance on this album.
Sometimes heavy rock stuff, at least I hear it.
Yeah, yeah. I mean, you know, there's a lot of heavy rock in this album. You know, that's. I've always said I'm just a hard rock guitar player who plays way too fast and used to do speed. You know, like, but that's my roots. I grew up before there was a real thing called heavy metal. I listened to Nazareth and Ted Nugent and AC/DC and Aerosmith and, you know, Black Sabbath and just hard rock, you know, and Montrose, 20 million other bands, you know, and I love it when I see that come out in the songs, you know, like Promise You This, I always say it's like a combination between Blackfoot and Discharge, you know?
Yeah, that's true. After Steve said in the middle of last year that the separation would have been the best for both sides, are you still in contact with him?
With Zetro?
Yeah.
No. I chat with his guitar player every now and then, though, because, you know, he'll hit me up for some advice, you know, because they're playing the songs and, you know, and I'm more than willing to help him out anyway. Okay. Anyway, I can, you know, there's whole Exodus tab books out there now that are pretty almost 100% accurate. So it makes it easy to learn the stuff because, you know, like you don't have to sit there and just use your ear all the time. But, you know, help them out whenever I can.
Mm-hmm. Was there a moment where you had to abandon an idea you personally loved for the sake of the record?
No, we just like. We were so focused on this album, like we were in the studio for 2 months and we were on tour one day later.
Okay.
You know, and we rented a house like 10 minutes from the studio. And like, I remember at one point Lee was talking about one of his songs and asked my opinion. And I said, I haven't listened to it yet. And he goes, you haven't listened to it? I'm like done with the guitars. I said, I trust you. Like, that's your vision. Do what you want to do. You know, like, I'll listen to it later because at the time I was actively finishing songs myself.
Yeah.
You know, and it reminds me of, like, I've always said, like, in the glory days of hard rock, like Deep Purple used to go to Lake Geneva to write an album. They'd show up with no songs. And, you know, and we kind of like recording like that. You know, we like each other's company for one. So, you know, living together for 2 months is easy.
Mm-hmm. That's cool.
And it's actually fun, you know, and when we get back from the studio, have dinner, and there's guitars everywhere and drums in the house, and we just keep working, you know?
Mm-hmm. I think that this record is pretty much one of the most diverse records from Exodus style-wise. How did the band avoid repeating itself after four decades in this business?
I don't know. Honestly, I don't know. We write from the heart. We write what we want, you know, whether it's a super progressive album of like 9 minute long songs, you know, or it's fucking shorter, varied, rock almost oriented at times, thrash metal, you know, we just do what we love, you know, like we don't think about that. We just, you know, we love doing this and we also carry a chip on our shoulders for, like, you know, perceived slights. Like, we work and operate best when we think the world is against us. Like, it drives us, you know, like, you know, and so we push ourselves harder than other people. We push ourselves harder on stage, you know, like, who else does what we do on stage at our age? Everybody else is standing there at festivals wearing sunglasses and hats, you know? We still fucking destroy our necks. We still fucking make people kill each other. Like, you know, that's because we feel like still haven't gotten our just rewards and our due, you know?
Is it necessary, if you tell it that way, to keep a bit of your own teenager character in yourself, even at that age?
Oh, I'm a total teenager. We all are. I mean, Andy Sneap once said working with Exodus is like walking into a living cartoon. It's like, you know, it's like you open the door and everybody's animated and all goofy and weird and crazy, you know, and crazy shit happens because we're just a bunch of giant teenagers, you know.
Okay, perfect.
And part of that is that we really love doing this. And so we have fun the whole way through.
I like that. Was there a guiding principle you returned to whenever the album felt unfocused? Do you have any guidelines recording?
No, none whatsoever.
So it's just, you wake up in the early morning, start recording, and whatever happens, it happens.
Yeah, I mean, you know, as far as scheduling, yeah, you know, we go in, we know if it's all right, we're starting with drums today, and, you know, and sometimes things happen quickly when you write on the go like we do. Like the song Hostess Humani Generis, I recorded all the finished guitar parts with no drums.
Okay.
Because I finished the song last. Tom still hadn't even heard it, but I went in and said, just give me the click track. You know, just click, click, click. Yeah. And I played the finished guitars with not a drum beat behind it. You know, then he tracked to me instead of me tracking to him.
Yeah.
But yeah.
New way of recording.
Yeah. I mean, you know, nowadays you can do that, you know, with a click you can.
Yeah, of course. Yeah.
I mean, my timing's pretty good, but I don't know if I do it without a click. But, you know, we just you know, we'll go in and Tom will come in and like, we leave the drums up the whole time because we write the whole time.
Yeah.
So Tom will like, you know, he'll have done a song and come in like 3 weeks later and like, I want to do it again. All right, go get behind your drums, do it again. Or I just want to do this part better. And it gives you a lot of freedom.
So this is more like
the old days when you rehearse and you wrote and you go in the studio and here's the 10 songs or whatever, and they're done and you can't do anything different, you know?
Yeah, okay. Let's see. How did the guest contributions come into the picture during the album's development?
Well, with The Change in Me, that's Lee's song. And it was his vision all along from the start.
Okay.
And he wanted like a chorus of clean vocals on the chorus, and he called up Peter. You know, Peter's one of our best friends. You know, I did a solo for Hypocrisy on the song Scrutinized a bunch of years ago. He did backgrounds on The Sun Is My Destroyer on Exhibit B.
Mm-hmm.
And now Lee sent him the file and it came back perfect. And so now I guess one of us owes Peter a solo or something. We seem to trade a lot, and now he's done work for us.
Yeah,
you know, twice
before it was tape trading. Yeah, before it was tape trading. Now it's solo trading
and vocal trading. But that was Lee's idea all along, and Peter was the perfect guy for it, and he just nailed it. And Tom sings the clean part too.
Yeah,
and then at the end of the song, just Rob and Peter just having a screaming competition. It's like awesome.
Yeah.
As far as Katie on the title track, she's one of our closest friends since she was 15. She played violin with us on tour with Exodus.
Oh, okay.
She's played A Lesson in Violence. You look it up online, you'll see her.
Okay.
She's just shredding the riff on the violin. And, you know, she's grown up now and gone on to be the violinist for The Who. And when we were tracking it, and after I did the harmony section, I kept hearing in my head, like, violence. I'm hearing it. I'm getting this vision, right? So we had a different violinist come in because Katie was on tour and her performance wasn't good enough. But what it did do is show me I was right. I was on the right track. We just needed the right performance.
Yeah.
She got home. And so I sent her the track and she sent back like 18 tracks of violins, full string section.
Okay.
And I gave her one suggestion and I told her, I just want maximum sadness. I want it to be fucking sorrowful, you know? Because the song is so dark and heavy, and the middle is pretty and beautiful. And she just killed it, and it's just fucking one of my highlights of my
life. Yeah.
Ja, Goliath, also nicht umsonst der Albumtitel, sondern auch der Highlight-Song für Gary Holt auf dem Album. Reinhören ist Pflicht, reinlesen sowieso. Das könnt ihr in der aktuellen Metal Hammer-Ausgabe jetzt am Kiosk und natürlich auch portofrei zu bestellen in unserem Shop auf metal-hammer.de/shop.
Ja, und dann nur noch unser Ausblick. Unsere nächste Episode erwartet euch am 27. März. Dann natürlich wieder mit den spannendsten Neuigkeiten aus der Szene, dem Album der Woche, sowie stilistisch modernen Interviewgästen aus Castrop Rauxel. Nein, es sind nicht Electric Callboy, es sind quasi ihre kleinen Katzenbrüder, Samurai Pizza Cats. Kennt ihr nicht? Naja, dann wird's Zeit, würde ich sagen. In jedem Fall eine gute Motivation, um euch die nächste Podcast-Episode reinzuziehen, zumal es schon nächsten Freitag soweit ist.
Dieses Tempo, wie lange werden wir das noch durchhalten?
Ich weiß auch nicht. Ich bin kurz vor Exodus. Ja, und damit bleibt uns nur noch zu sagen,
Maximum Pizza!
Wiederhören!